So, hört ihr mich? Ja, ihr hört mich. Sehr schön. Ich muss mich noch ein bisschen umbauen. So. Mich Höhen verstellen. Genau, aber bevor ich starte, noch eine ganz kurze Anmerkung. Ich denke, wir sind gerade in der Mitte von zwei spannenden Wochen, oder? Wir haben gerade eine Fasten- und Gebetswoche hinter uns. Ich denke, ich konnte selber leider um diese Zeit schlecht dabei sein, aber ich hoffe und ich bin davon überzeugt, es waren einige dabei und ich bin auch überzeugt, Gott nimmt das wahr, oder? Der geht da nicht einfach drüber weg und denkt, oh ja, ganz nett, sondern er freut sich darüber. Er antwortet auch auf unsere Gebete. So, und wir stehen am Start der nächsten Woche. Das wird auch wieder eine Fasten- und Gebetshalbwoche sein. Auch hier wieder die Einladung, dabei zu sein. Wir werden uns abends um 20 Uhr hier für circa eine Stunde treffen, auch zum Gebet, für die, die dabei sein wollen, können, dürfen, möchten. Die Möglichkeit besteht jedenfalls. Und am Donnerstagabend treffen wir uns hier zum, Lobpreisabend ist ein bisschen schwierig, singen dürfen wir nicht, aber wir werden ein paar Lieder hören, wir werden beten, einfach nochmal beten und den Abend nutzen, um die Fasten- und Gebetswoche zu beschließen und so in den Karfreitag dann auch reinzugehen und damit Ostern und alles das, was Gott für uns getan hat, auch würdig zu zelebrieren. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen, habe ich so darüber nachgedacht und ich habe mich richtig gefreut. Ich muss zugeben, ich war mir nicht ganz sicher, worüber ich mich da gerade am meisten gefreut habe. Die Tatsache, dass ich danach eine Woche Urlaub habe, die mich auffreut. Aber nein, es war schon dieses Ostern, dieses höchste Fest, diese Tatsache, Jesus ist für meine Schuld und für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben und nicht im Grab geblieben. Halleluja, das ist dann noch das ist mehr als nur ein i-Tüpfelchen, das ist der brillante Sieg Gottes über die Sünde und den Tod. Und das feiern wir und ich finde das cool, ich freue mich drauf, ich freue mich richtig drauf. Lass uns die Woche auch richtig da nutzen. Gut, so viel als Vorgeplänkel. Wir sind in einer neuen Predigtserie, praktische Antworten auf Glaubens- und Lebensfragen. Und heute wollen wir starten mit dem zweiten Teil. Ich muss gucken, wie das hier genau geht. Genau, was heißt es eigentlich, als Christ zu dienen? Ja, was heißt es denn? So ein spontanen Votum, was denkt ihr? So ganz spontan irgendwas, es gibt ja kein richtig oder falsch in dem Sinne, es ist ja nur... Okay. Bitte? Gehorsam? Selbstverleugnung? Gute Punkte. So tief wollte ich gar nicht rein. nein, genau. Nein, ich hab 6 Punkte. Ich glaube, die habe ich auch auf der Folie. Genau, was ist ein Diener und wie wird man das? Wem dienen wir als Christen? Klingt schon fast ein bisschen banal. Was ist der Kern des Dienstes? Worum geht es eigentlich? Wie dienen wir Christen Gott? Und dann gehe ich noch auf 2 kleine Punkte ein. Also einen kleinen Punkt, das Dienen im Gemeindealltag und eigentlich nochmal einen großen Punkt, der Lohn des Dienstes, den Gott uns auch verheißen hat. Genau, diese Punkte, auf die dürft ihr euch schon mal freuen. Was ist ein Diener und wie wird man das? Das war so die erste Frage, die ich mir so selber auch gestellt habe. Was ist eigentlich ein Diener? Und dann dachte ich so, Dr. Google kann man ja mal fragen. So, was sagt Google, wenn ich sage, zeig mir das Bild eines Dieners? Ich sage euch auch ganz klar, was ich erwartet habe. Nein, ich sage es euch nicht. Stellt euch mal ganz kurz vor, was ihr denkt, was Google dann zeigt. Okay, ihr habt alle etwas im Kopf. Herrendiener, mich hat es fast vom Stuhl gehauen. Da dachte ich, was? Ich hatte irgendwie Diener in Livree erwartet oder so. Weißt du, so aus den alten mittelalterlichen Filmen oder meinetwegen aus dem alten Ägypten, diese Palmenwedler, Diener oder sonst irgendwas. Aber damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ein Kleiderständer als Diener. Das fand ich schon ein bisschen schräg. Und ich habe gemerkt, das ist jetzt nichts, was mir für meine Predigt hilft. Ja? Und dann habe ich gedacht, gut, guck's mal weiter, was findet man denn sonst noch so Lustiges oder vielleicht sogar Ernsthaftes im Internet über den Diener? Und ja, auf der Seite von der Agentur für Arbeit gibt es auch einen Hinweis zum Diener. Tada, das kann man wahrscheinlich, kann man nicht gut lesen. Schade. Dort steht nämlich, jetzt muss ich gerade gucken, ich habe mir das aufgeschrieben. Dort, was man jetzt, was gelb markiert ist, aber was man fast nicht lesen kann, dort heißt es, dass der Berufsstand des Dieners, dieser Informationsteil, den Sie da haben, dass das ein eventuell überholter Informationsstand sein könnte. Und sonst findet man eigentlich nichts über den Diener auf dieser Seite. Also das Fazit, was ich daraus gezogen habe, ist, der Diener gehört heute nicht zu der Berufsgattung, die unbedingt sehr oft angefragt wird oder wo man auch sagt, ich habe die größten Karrierechancen, wenn ich diesen Weg einschlage. Also das war mal ein Fazit, was ich so für mich gezogen habe. Da dachte ich, okay, man sucht das irgendwie als Berufsmöglichkeit eher vergeblich. Interessant ist aber, das war ja nicht immer so, oder? Dieses Ding dienen, was offensichtlich irgendwie in die Unattraktivität abgeglitten ist, war ja nicht immer so schlecht angesehen, wie es offensichtlich heute der Fall ist. Und wir merken das auch, wenn wir unseren Sprachgebrauch angucken. Wo gibt es das Wort Dienst heute eigentlich noch in unserem Sprachgebrauch? Wir hatten, so meine Generation kennt das noch, die Jüngeren nicht mehr, es gab mal früher, vor langen, langen Jahren, einen Wehrdienst oder Zivildienst. Da kommt das Wort Dienst vor, gibt es heute auch nicht mehr, also kommt der Dienst auch nicht mehr vor. Aber der Staatsdienst, den gibt es noch als Begriff, und den Staatsdiener, Sozialdienste gibt es noch, Liebesdienst, Freundschaftsdienst, Zustelldienst oder Service. Heute reden wir ja noch gern vom Service, was ja auch nichts anderes ist. Notdienst hat die Apotheke und bei manchen Berufsgattungen steht manchmal auch AD hinten dran. Das heißt nicht AD, sondern Außerdienst. Also da kommt das Wort Dienst auch noch vor. Es hat also eine Geschichte mit diesem Dienst in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Und das sind so Relikte, die noch darauf hindeuten. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen, ein paar hundert Jahre zurück, dann sagte sogar, dann sieht man sogar oder finden wir Beispiele, dass dieses Thema Dienst etwas Wichtiges war in unserer Gesellschaft. Friedrich der Große zum Beispiel, der hat, als er gelebt hat irgendwann, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber kann man ja nachlesen, Friedrich der Große hat zum Beispiel seine Fürsten ermahnt und hat gesagt, Jungs, der Fürst ist der erste Diener des Staates. Das war ihm wichtig. Er hat gesagt, hey Leute, hängt mal nicht den Sonnenkönig raus über den selbstherrlichen Pompatz, sondern macht euch bewusst, ihr seid nicht nur der Kopf eines Landes mit seinem Land und seinen Leuten, sondern ihr seid der erste Diener dieses Landes und dieser Leute. Das war seine Haltung zu dem Thema. Und wir haben auch Begriffe, die sich aus dem abgeleitet haben. Der Premierminister ist ja nichts anderes als der erste Diener. Premier, der Erste, und Minister ist der Diener. Premierminister, der erste Diener. Oder überhaupt unsere Minister heute kommen ja alle aus diesem Begriff des Dienens eigentlich heraus. Genau. Aber woran liegt es, dass dieser Begriff nicht mehr so attraktiv ist? Und vielleicht liegt es daran oder mit daran, dass man irgendwie das Gefühl hat, als Diener kann ich mich ja nicht mehr verwirklichen. Als Diener bin ich irgendwie, das entspricht nicht meiner Vorstellung von einer Lebensgestaltung. Oder wie möchte ich mein Leben, wie möchte ich mich entfalten können? Als Diener sehe ich mich immer in einer Abhängigkeit von jemandem. Ich habe da mal zwei Statistiken gesucht, die vor ein paar Jahren erhoben worden sind, wo es darum ging, was ist uns eigentlich in unserer Gesellschaft heute wichtig? Was sind so unsere Prioritäten, die wir uns angucken? Das ist die eine. Ich hoffe, das sieht man besser als vorhin. Ja. Da ist links Deutschland im Vergleich zu ein paar anderen Ländern und da sieht man, das Wichtigste zu dem Zeitpunkt, das war 2016, glaube ich, war das eigene Zuhause. Das wünschten sich die Deutschen, oder ein eigenes Zuhause. Freie Zeit und dann irgendwann deutlich später kamen Finanzen oder auch die Karriere hatte nicht so einen hohen Stellenwert. Und eine zweite Statistik, Das sieht man gar nicht. Oh, das tut mir leid. Das tut mir jetzt echt leid, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist eine ganze, also rechts oben sieht man, deshalb habe ich es nur klein eingeblendet, also eine Riesenlitanei von Dingen, die uns wichtig sind in Deutschland. Das rausgefilterte, etwas größere, wo ich hoffte, man kann es besser sehen, sind so die obere Hälfte etwa davon. Und da steht, das Alleroberste ist Gesundheit, dann kommt darunter gute Beziehungen, Entfaltungsmöglichkeiten, gute Ausbildungsmöglichkeiten, solche Dinge. Das sind so die Prioritätenliste, Pi mal Daumen, die da aufgeführt ist mit den jeweiligen Prozentsätzen. Und wenn das aber unsere Prioritäten sind, dann sind das ja alles Dinge, in die sind wir bereit, uns auch zu investieren. Richtig? Also wenn mir etwas wichtig ist, dann investiere ich da rein. Das ist eigentlich normal. So, das heißt, wir investieren da hinein in die Gesundheit, in die Beziehungen, in solche Dinge, unsere Zeit, unsere Energie, unser Geld, unsere Kraft. Und ob es mir nun bewusst ist oder nicht, am Ende stelle ich fest, ich diene eigentlich immer. Ich diene am Ende entweder meinen Zielen, meinen Wertvorstellungen, was immer es ist, oder mir selbst. Oder jemandem, dem ich dieses Recht einräume, über mir zu stehen. Jetzt sind diese Sachen, die wir da auf der Liste sehen, ja keine schlechten Sachen. Also das sind ja gute Sachen. Beziehungen, Freundschaften, gute Ausbildung, das sind ja auch wichtige Dinge. Also ich will jetzt nicht sagen, so ein Quatsch, sondern nur, worin investieren wir? Wie ist der Stellenwert von den Dingen? Darum geht es dabei. Aber wenn ich in die Bibel gucke, für uns als Christen, die Frage ist ja, was heißt dienen denn für uns Christen? Wenn wir in die Bibel gucken, dann finde ich dort die Aufforderung von Gott, ihm zu vertrauen. Und zu vertrauen, dass er mich in allem versorgt. Ich meine, Gesundheit, gute Ausbildung, das sind alles Dinge, da kann ich natürlich gucken, dass ich das alles kriege und darum kämpfen alles, aber die Bibel sagt eigentlich, nein, trachte zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit und es wird uns zufallen, oder? Es wird uns, er wird dafür sorgen. Was jetzt nicht heißt, dass Gott mir alles das gibt, was auf meiner Wunschliste steht, aber es heißt, dass Gott mir zumindest alles das gibt, was aus seiner Perspektive für mich notwendig ist und dessen ich bedarf. Mich selbst aber in diese Dinge zu investieren, das bedeutet am Ende ja nichts anderes, als dass wir diesen Dingen dienen und nach ihnen trachten und letztlich sie über uns oder über Gott stellen. Oder sie und uns über Gott stellen. Dann dienen wir unserem Wohlergehen, unseren Überzeugungen und dem, was uns wirklich wichtig ist. Und als ich mir das so überlegt habe, habe ich gedacht, naja gut, wenn ich mir das so sage, dann würde ich sagen, nein, niemals. Ich würde doch Gott niemals über mich stellen. Entschuldigung, ich würde doch mich nie über Gott stellen, so rum wollte ich sagen. Oder meine Bedürfnisse über Gott stellen. Vielleicht passiert es mir mal, dass ich es neben Gott stelle, aber doch nie über ihn. Aber dann habe ich mich erinnert an eine Stelle, wo Jesus spricht, in Matthäus 6, Vers 24, auch in Lukas 16, Vers 13, wo Jesus sagt, es ist anders. Wir dienen entweder Gott oder wir dienen dem Mammon. Also stelle ich letztlich doch, wenn ich nicht Gott als Oberstes habe, etwas anderes ganz schnell über ihn, ob mir das bewusst ist oder nicht. Und warum ist das so? Das ist das deshalb so, weil wir eigentlich, ich habe vorhin schon gesagt, wir dienen immer und wir dienen deshalb immer, weil wir als natürlicher Mensch gar nicht frei sind, wie wir so oft denken. Wir sind ja gar nicht frei. Wir sind ja, unsere natürliche Position ist die, dass wir versklavt sind unter die Sünde. Und daran auch nicht in der Lage sind, auch irgendetwas zu ändern. Und deshalb sind wir auch in der Position, dass wir immer zuerst, ich sag mal, mit unserem Leben nicht Gott verherrlichen, sondern das Materielle, das Irdische und das Vergängliche. Weil was anderes haben wir ja nicht. Das ist das, was wir als Einziges greifen können, also fokussieren wir darauf. Und das ist das Einzige, was uns irgendwie, wo wir uns einbilden, es könnte uns Befriedigung verschaffen und Glück verschaffen und so weiter. Und wir stellen das Geschöpf und das Geschaffene am Ende über den Schöpfer, den wir verleugnen und machen uns selbst zur höchsten Instanz. Und hier ein kleiner Einschub, das ist ja genau das, was wir an Ostern feiern, dass uns Jesus aus dieser Situation heraus befreit hat. Ich meine, er ist an unserer Stelle in den Tod gegangen, er hat die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten für unsere Gottesleugnerei, für unsere Rebellion, für unseren Götzendienst, unseren Unglauben, die hat er auf sich genommen und ist vor 2000 Jahren plus minus gestorben für unsere Schuld. Und das feiern wir an Ostern, dass er auf diese Weise die Macht von der Sünde, die Macht vom Tod gebrochen hat, ein für alle Mal, für alle die, die Jesus im Glauben in ihr Herz aufnehmen und sich von ihm auch befreien und retten lassen. Und uns hat er herausgerettet aus dieser Sklaverei, hat uns ein neues Leben gegeben, hat uns sogar seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir immer auch mit ihm verbunden sind und uns auch von ihm führen lassen können in unserem ganz normalen Lebensalltag. Und da kommen wir nachher noch drauf, wenn es darum geht, ja, was heißt denn jetzt dienen auch konkret? Da spielt der Heilige Geist eine ganz wesentliche Rolle. Und noch mehr, wir haben ein neues Leben bekommen, das mit dem Tod hier auf der Erde nicht mehr endet, sondern was in die Ewigkeit hineinreicht und was uns auch niemand mehr rauben kann. Und das einzig und allein durch die Gnade Gottes, weil er uns liebt und weil er uns das schenken will. Und das ist die Basis, auf der wir, von der aus wir starten, wenn wir über das Thema Dienen reden. Und Jesus warnt uns auch, was das ganze Thema vorhin angeht, mit dem Thema, ja, ich könnte vielleicht Gott nehmen und wie auch immer stellen oder ich habe verschiedene Ziele, Prioritäten in meinem Leben. Da warnt uns Jesus auch deutlich und sagt, es ist gar nicht möglich, zweigleisig zu fahren in dieser ganzen Lebensgeschichte. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt, eine Zweispurigkeit gibt es hier nicht. Wir können nicht Gott lieben wollen und ehren wollen und gleichzeitig unsere ganz persönlichen Götzen dienen. Ich sage es mal bewusst so hart, weil ich sehe auch in meinem Leben die Gefahr, dass man immer wieder Dinge plötzlich erhebt und ich dann denke, ich glaube, das war jetzt falsch. Und ich denke, das geht uns allen so, dass wir ganz schnell in die Situation kommen. Matthäus 6, Vers 21, da lesen wir, dass da, wo unser Schatz ist, da ist letztlich auch unser Herz. Da, wo wir uns hinein investieren, da ist unser Herz. Da ist unser ganzes Sein, dem geben wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Kraft und damit gehört unser Herz am Ende auch nicht mehr Gott. Und deshalb können wir nicht auf zwei Spuren gleichzeitig spazieren gehen, das funktioniert nicht. Gott möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, aus ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Die Stelle kennen wir, Lukas 10, 27. Also wenn es ums Dienen geht, ist die Frage, okay, was ist es jetzt? Schlussendlich heißt das, wenn ich mir diesen Vers angucke, beim Dienen geht es letztlich um alles. Vielleicht ist es doch das, was es uns ein Stück weit so unattraktiv erscheinen lässt, weil wir haben dann noch andere Vorstellungen vom Dienen. Und wenn es heißt, es geht um alles, dann bin ich plötzlich nichts mehr. Dann ist plötzlich der Herr, dem ich diene, alles. Wenn es ein guter Herr ist, ist ja auch gut. Paulus schreibt im Römer 6, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und hier kommt es auch nochmal, wir sind eigentlich immer in einer Sklavenrolle im Sinne von, wie ist das Besitzverhältnis, wem gehören wir? Das Gute ist, das greife ich auch ein bisschen vor, das Gute ist, dass der, der uns aus der Sklaverei der Sünde und des Todes herausgekauft hat, ist jetzt nicht einfach ein anderer übler Sklaventreiber, sondern ist der, der uns in seine Familie integriert und sagt, ich will jetzt euer Vater sein und ihr dürft meine Kinder sein und ich mache euch zu Botschaftern und ich mache euch zu Königen und Priestern und ich will mit euch gemeinsam vorangehen und ich werde mit euch mein Reich bauen. Das ist eine ganz andere Art von Sklave sein, als wir es von vorher kennen. Und so kommt das auch eben. Ich hatte mir die Frage dann auch gestellt, ist nun Sklave sein oder dienen etwas Schlimmes? Es kommt darauf an, wer ist der Herr? Wenn mein Sklaventreiber der Tod und die Sünde ist, die unbarmherzig und ungnädig sind, dann ist es etwas Schlimmes. Weil dann bin ich eigentlich in einem Teufelskreis im wahrsten Sinn des Wortes, aus dem ich auch nicht rauskomme. Aber wenn mein Besitzer ein guter Besitzer ist, der mich als Familienmitglied aufgenommen hat, dann ist er immer noch mein Besitzer, aber er behandelt mich als Kind, als Freund, als Miterben Christi. Wir kennen die ganzen Bibelstellen, die uns auch sagen, was wir alles in ihm haben. Und dann merken wir, das ist, okay, ich gehöre zwar, aber das ist was Gutes. Wir kennen ihn oder unser neuer Herr, der allmächtige Gott, der lebendige Gott, der zeigt sich uns als gnädiger und liebender Vater. Und wir kennen die Stelle, wo es uns in wenigen Begriffen zusammengefasst wird. Birgit liebt diese Stelle und ich muss sagen, mittlerweile liebe ich sie auch. Weil sie klebt bei uns am Kühlschrank und ich kann gar nicht dran vorbeigucken. Ich werde es immer wieder sehen. Er ist barmherzig, geduldig, gnädig, von großer Güte und er vergibt gern. Das ist cool. Das ist unser Herr. Das ist der, der unser Besitzverhältnis begründet. Wem dienen wir Christen? Das ist der zweite Punkt und das ist eigentlich schon fast banal. Aber ich habe die Frage trotzdem stellen wollen, weil da können wir auch ganz schnell wegrutschen in ganz komische Vorstellungen. Es ist uns allen klar, wie wir hier stehen, wir dienen zuallererst Gott, oder? Gott ist unser Eigentümer, Gott ist der, der ganz klar sagt, was er von uns möchte oder uns auch sagen möchte, was er von uns will. Und wir dienen in der Verantwortung vor ihm. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir auch sagen würden, ja, aber ich diene ja auch den Menschen, ich diene meinen Geschwistern in der Gemeinde, ich diene vielleicht auch den Leuten an meinem Arbeitsplatz, da wo ich kann, ich diene den Leuten in der Schule, wo immer ich halt bin, wo mich halt Gott hingestellt hat. Das stimmt. Und trotzdem wollte ich diesen Punkt nochmal erwähnen, weil natürlich dienen wir dort auf die Weise, wo Gott uns hingestellt hat, aber immer zuallererst in der Verantwortung unserem Auftraggeber gegenüber. Ich musste an die Stelle denken, wo nach der Taufe von Jesus der Satan Jesus in die Wüste führt. Ihr kennt die Geschichte, dann fordert er ihn ja ein paar Mal echt bös raus und sein dritter Anlauf ist der übelste, wo er sagt, du Jesus, guck dir mal das alles an, das sind die ganzen Reiche, er behauptet sogar, sie würden ihm gehören, was ja Quatsch ist. Aber sagte dann, und das alles gebe ich dir, wenn du jetzt vor mir niederkniest und niederfällst und mich anbetest. Und da sagt Jesus ganz klipp und klar, nach 40 Tagen Fasten, sagt er immer noch klipp und klar, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Fokus ist allein, ich diene nur Gott. Und das hat Jesus ja auch gelebt. Alles, was Jesus getan hat, hat er ausschließlich in Verantwortung vor seinem Vater getan. Wir kennen auch die Stelle, wo Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und das hat dazu geführt, dass Jesus an der einen Stelle kam er irgendwo hin, hat alle geheilt, die da waren, und an anderer Stelle geht er an einen See, wo es viele Kranke gab, und einen heilt er und dann geht er. Aus irgendeinem Grund, er sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und wir fragen uns manchmal, ja, aber wieso? Und ich frage mich dann auch, wenn ich sowas lese, was hätte ich gedacht? Oder? Und dann kommt ganz schnell so der Gedanke, ich kann doch jetzt nicht gehen, hier sind nur so viele. Ich muss doch jetzt für jeden von denen noch irgendwie, ich heile sie jetzt alle. Und dann hätte ich wahrscheinlich erlebt, dass da nicht viel passiert wäre an dem Event. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Oder ich stelle mir vor, ich bin an diesem See Bethesda. Jesus ist an diesem See Bethesda. Er heilt den einen und geht. Und die anderen, die werden doch auch gesagt haben, Jesus, das kannst du doch nicht machen. Also so habe ich mir versucht, diese Situation mal vorzustellen, wie sie vermutlich heute stattfinden würde, wenn du in den Bus einsteigst, siehst einen im Rollstuhl, da sind noch ein paar andere mit Krücke und mit Arm im Gips und was weiß ich was alles. Und Gott gibt dir den Eindruck, den im Rollstuhl, den möchte ich heilen. Du gehst auf den Rollstuhl zu, legst ihm die Hand auf, wenn du den Mut dazu findest, das ist ja schon ein großer Schritt, legst ihm die Hand auf, sagst, ich habe den Eindruck, der Herr will dich heilen, schwupp, der steht auf, klappt seinen Rollstuhl zusammen, alle anderen kriegen solche Augen im Bus, Der Busfahrer hat im Rückspiegel das gesehen, hält an oder denkt, das kann überhaupt nicht sein, das muss ich mir näher angucken. Und du drückst einfach auf den Knopf, die Tür geht auf und du steigst aus. Und alle denken, hey, das kannst du nicht machen. Und du hast doch gesagt, Gott liebt alle Menschen, wieso machst du jetzt das nicht? Und dann kommen wir plötzlich in einen Clinch, wo wir uns fragen, ja, wie gehe ich damit um? Aber Gott ist souverän und wir müssen lernen zu tun, was er getan hat. Und Jesus hat es getan. Er hat nicht auf das Feedback der Menschen gewartet, wie sie dann reagieren würden und ob sie sagen, und dann sagt er, ja gut, dann bleibe ich ja gut, komm, drück ich nochmal in den Bus, geh halt nochmal rein und nehme halt noch 5. Oder es war auch nicht sein persönliches Ermessen. Wenn wir bei Paulus gucken, genau. Paulus schreibt an die Galater über das, wie er zum Beispiel mit seinem Reden umgegangen ist, mit seinem Predigen. Rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Es geht nicht darum, was ist das Feedback der Leute? Können die das verstehen? Finden sie das gut? Kommen sie sagen, hey du, Thomas, ich nehme jetzt mal einfach dich. Thomas, du behauptest, du warst Christ. Weißt du, ich sag dir jetzt mal, was christlich ist. Ja? Und vielleicht bin ich gar nicht gläubig. Wie soll ich denn erzählen, was christlich ist? Außerdem, selbst wenn ich gläubig bin, was soll ich dem Thomas sagen, was Gott zu ihm gesagt hat oder nicht gesagt hat? Das ist schwierig, oder? Also, dann wäre ich Christi Knecht nicht. Ich will gucken, ich will auf Gott gucken. Ich will mich von ihm leiten lassen. Es ist sein Maßstab, der relevant ist. Ich will mich einzig an Gott orientieren. Was will Gott? Was ist richtig? Was soll jetzt getan werden? Und selbst als Paulus wusste, dass seine Reise nach Rom die letzte sein wird und er dann auch vermutlich Rom nie wieder lebendig verlassen wird, ist er trotzdem nach Rom gefahren, weil er wusste, das ist das, was Gott jetzt von mir will. Punkt. Und sein Leben, mein Leben ist in seiner Hand und das ist dort am richtigen Ort. Im Grunde, ähnlich wie in Galater 1, Vers 10, lege ich euch noch ans Herzen 1. Thessalonicher 2, Vers 4 bis 7. Da sagt Paulus fast das Gleiche an anderer Stelle. Paulus hat den Menschen viel gedient, aber er hat es immer in der Verantwortung zuallererst vor Gott getan. Und das war die Art, wie er diente. In der Verantwortung vor Gott. Und das tun, was Gott will und nicht suchen, was die Menschen wollen. Und das ist auch unsere Verantwortung in unserem Leben, dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind, als unserem Auftraggeber, unserem Arbeitgeber, unserem Eigentümer, unserem Vater, unserem Belohner am Ende auch. Nun, was ist der Kern unseres Dienstes? Worum geht es eigentlich? Ich frage mal so in die Runde, irgendein Stichwort, was denkt, also auch hier, ich will euch nicht aufs Glatteis führen, glaubt mir, das tue ich wirklich nicht. Das ist so eine breite Frage, da darf man auch breit antworten. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben? Oh ja, genau, gut. Ja, sonst irgendwie Ideen? Bitte? Gottes Wahrheit sagen? Ja, okay, danke. Jünger machen? Ja, ich finde die Beispiele alle cool, weil genau in die Richtung habe ich auch gedacht. Unser Dienst ist es, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und da kommen diese ganzen Punkte mit dran. Wahrheit sagen, Jünger machen und so weiter. Das sind alles Punkte, die da reinspielen. Botschafter an Christi Stadt zu sein. Was heißt denn das? Im 2. Korintherbrief steht das. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Und wir bitten nun für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Kern unseres Auftrags. Rauszugehen zu den Menschen, zu sagen, hey, lasst euch versöhnen mit Gott. Da müssen wir natürlich eine ganze Geschichte noch drumherum erzählen, aber auf diesen Punkt kommt es am Ende. Und wenn wir Jesus angucken, der hat das ja auch so gemacht. Der kam irgendwo hin, sieht einen Kranken und jeder von uns hätte gewusst, was dieser Kranke will. Und er sagt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und da sagt er, ja, sehen wäre ganz cool, weil da habe ich schon eine Weile nichts mehr gesehen. Oder laufen wäre ganz toll. Und dann Jesus, okay, kannst du machen, aber weißt du, was eigentlich noch viel wichtiger ist, und dann vergibt er ihm seine Sünden. Und da zeigt Jesus eigentlich schon, wo er die Prioritäten setzt. Heilen ist gut, das will er. Er will das Gute von Gott rüberbringen, aber was in die Ewigkeit reicht, ist, dass wir das Heil in ihm finden. Und dementsprechend ist es unser Auftrag, Botschafter an Christi statt zu sein. 1. Petrus 2, Vers 9 folgende. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Welch ein Privileg. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, damit ihr die Tugenden Gottes verkündet. Was sind es denn für Tugenden? Was meint ihr? Tugenden Gottes. Bitte? Gütig. Liebe, gnädig. Barmherzig. Genau, geduldig, von großer Güte. Passt. Genau, das sind ja die Dinge. Ich habe auch noch ein paar aufgeschrieben. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Ewigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Gnade, Vergebungsbereitschaft, Friede, Heil und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und als ich das so aufgelistet habe, fiel mir Jesaja 9 ein, Vers 5, wo noch steht, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, groß ist seine Herrschaft und sein Friede endet nicht. Das waren so, da dachte ich, ja, das sind die Dinge, die wir erzählen können, die Tugenden Gottes verkündigen, so ist er, oder? Nun, und wie verkündigen wir die Tugenden Gottes? Ich habe halt 3 Punkte aufgeschrieben, durch Erzählen, durch Vorleben, durch Weitergeben. Erzählen, und dann müssen wir beim 4. Punkt. Wie erzählen wir den Menschen von Gott? Und da tun wir uns ja manchmal auch schon richtig schwer. Oder denken, oh meine Güte, ich bin kein Theologe. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig rüberbringe. Ja, weiß ich auch oft nicht. Ich bin auch keiner. Und manchmal das fragt sich jeder von uns. Da stehst du am Arbeitsplatz, kriegst irgendwas mit. Jemand ist vielleicht total frustriert über irgendetwas, vielleicht Krankheit gerade irgendwo erfahren oder so. Und jetzt fragt man sich, ja, was gebe ich der Person denn jetzt weiter? Und wie mache ich es? Aber das Erzählen ist einfach nur ein Erzählen. Was hat Gott eigentlich bei mir getan? Das sind so ein paar Dinge, die wir locker erzählen können, wo wir einfach als Zeugen auftreten können dessen, was Gott an uns getan hat, was wir an ihm verstanden haben, was wir von ihm gehört haben, was er schon mal zu uns geredet hat. Das kann unsere eigene Errettungsgeschichte sein. Wie habe ich erlebt, dass Gott in mein Leben gekommen ist? Wie war das damals, als ich erkannt habe, dass ich Gott brauche? Als ich plötzlich erkannt habe, was für ein Drecksack ich eigentlich in seinen Augen bin und dass ich ihn nötig habe. Und wie war das, als Gott dann plötzlich mein Leben angefangen hat zu verändern? War ich dann am nächsten Tag super heilig und schwebte 1 Meter über den Boden oder war das eher ein Prozess? Es gibt so viel zu erzählen, allein aus dieser Geschichte raus. Oder Gottes Eingreifen in Situationen in unserem Leben. Ein neuer Job, den Gott plötzlich gegeben hat, als ich gerade keinen hatte und nicht mehr wusste, wie ich weiterkommen soll. Oder Hilfe in Notsituationen, Versorgung, völlig überraschend an irgendeiner Stelle. Keine Ahnung, es gibt so viele Dinge, das weiß jeder von uns. Jeder von uns hat seine Geschichten, wo wir Jesus erlebt haben, die wir einfach erzählen können und die uns auch keiner nehmen kann. Da kann niemand kommen und sagen, ich nehme jetzt wieder dich, weil du einfach hier so schön sitzt, Thomas. Also Thomas, das ist jetzt irgendwie, das kann gar nicht sein. Und du sagst, wieso kann das nicht sein? Das habe ich erlebt. Also der Einzige, der beurteilen kann, ob das sein kann oder nicht, bin ja wohl ich, oder? Und du kannst es glauben oder nicht, aber es war so. Und die Geschichte ist wahr. Genau. Jesus in unserem Alltag. Und das Dritte, was mir beim Erzählen auch noch eingefallen ist, wo wir schnell drüber hinweggehen, was aber ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, ist, dass wir, was ich mindestens, und vielleicht trifft es auch den einen oder anderen von uns allen, lernen muss und auch lernen möchte, mehr auf Gottes Geist zu achten. Vielleicht gibt es auch Dinge, die ich nicht schon erlebt habe, die ich einfach weitergebe und erzähle, aber plötzlich sagt Gott irgendwas. über die Person zu mir. Und eigentlich, es wäre jetzt mein Erzählen, dass ich sage, du Thomas, du musst halt einfach herhalten heute. Du Thomas, das ist jetzt interessant. Ich habe den Eindruck, Gott möchte dir was sagen. Und dann bringe ich es. Es kann ein Wort der Ermutigung sein, ein Wort des Trostes, obwohl du gar nicht weißt, in welcher Situation dieser Thomas, der dir gegenübersteht, gerade ist. Aber Gott möchte etwas in sein Herz sprechen und möchte dich gebrauchen und sagt, hey komm, erzähle einfach, was ich jetzt gerade getan habe, was ich dir aufs Herz gelegt habe. Gib es einfach weiter und lass mich machen. Es ist ja nicht etwas, was wir dann machen müssten, sondern es ist doch dann das, was Gott macht, der das einfach gebraucht und nimmt und ins Herz reinbringt und wachsen oder wirken lässt. Und er hat uns versprochen, hat gesagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Aber nicht, weil wir so toll reden, sondern weil sein Wort die Kraft hat, zu tun, wozu Gott es ausgesprochen hat. Und es ist sein Wort, es ist sein Wirken, es ist seine Verantwortung. Und wir sind nur die Erzähler und die Botschafter. Vorleben, das ist der zweite Teil. Das geht ums authentisch sein. Wir können so viel labern, wie wir wollen. Wenn wir nicht leben, dass man auch sieht, dass die Aussage stimmt, dass wir Jesus gehören, dann wird man uns nicht glauben. Dann sind wir nicht glaubwürdig. Paulus sagt Erste Korinther 9, ich dachte, ich hätte das auch noch mit reinkopiert. Da sagt Paulus, ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Was er damit sagt, ist, hey Leute, mir geht's genau gleich. Ich muss auch bei mir darauf achten, dass das, was ich sage, mit dem, was ich lebe, übereinstimmt und ich möchte authentisch sein. Und das ist schon eine große Herausforderung, das wissen wir alle. Oder irgendwie unser Leben mit unserem Glauben übereinzubringen, ist nicht immer ganz easy peasy. Aber es ist wichtig und gehört dazu, wenn wir glaubwürdig erzählen wollen. Und das dritte ist Weitergeben. Und das ist, bei Weitergeben habe ich so gedacht, ist ein bisschen ein blöder Begriff. Mir fiel nichts Besseres dazu ein oder nicht kein besseres Wort ein. Aber eigentlich meine ich damit dieses Praktische. Wir haben bisher nur über das Reden geredet. Aber das Praktische dienen, das Anpacken, dieses Sichtbarmachen des Wesens Gottes im praktischen Leben, im praktischen Alltag. Und da fallen uns gleich ein paar Dinge dazu ein, wie zum Beispiel, ja, ich sage es mal, so ein tröstender Anruf. Wir haben von Angelika gehört, vielleicht können wir irgendwann mal, kriegen wir ihre Nummer raus und kann man ihr mal anrufen und einfach mal was Ermutigendes weitergeben. Oder allein schon das Interesse zeigen oder dass sie spürt, hey, meine Geschwister denken an mich, das tut so gut. Oder jemand kann gerade nicht einkaufen gehen. Es gibt so viele banale, praktische, einfache, simple, super simple Sachen, die man machen kann. Oder seine eigenen Begabungen zur Verfügung stellen, zum Beispiel im Computer helfen, wenn man da nicht auf die Reihe kriegt, jemand oder Bewerbungstexte formulieren helfen. Oder ich dachte an Küchen umbauen, das ist scheinbar auch ein ganz beliebtes Feld. Ich selber habe auch schon profitiert davon, dass Leute die Begabung hatten im Tapezieren und Streichen uns das ganze Haus fast gestrichen haben. Und super. Mittagessen kochen und vorbeibringen. Also wir haben vieles bei uns in der Gemeinde, wo wir es auch schon wo wir das umsetzen. Aber das sind die Dinge, die ich damit meine. Auto reparieren, Rasen mähen, was weiß ich was. Einfach helfen da, wo ein anderer in der Notsituation ist und es einfach nicht kann, warum auch immer. Oder solche praktischen Dinge. Genau. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Hilfsdiensten, die auch an dieser Stelle beim Weitergeben wir schnell wieder vergessen können, weil sie uns nicht unbedingt direkt so nahe liegen und weil sie auch ein bisschen schwieriger sind. Und da sind wieder die Geistesgaben das große Thema. Auch hier beim Weitergeben kann es sein, ja, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, ein ermutigendes Wort des Glaubens, Glauben stärken beim Geschwister. Hey, ich erzähle dir was. Kann ja auch was sein. dass Gott uns an eine Geschichte erinnert, um den Glauben zu stärken, jemanden oder was auch immer. Heilungsgaben hat er uns gegeben. Wir haben es heute Morgen gemacht und um Heilung gebeten. Ja, kann auch sein, dass Gott uns einfach schickt und sagt, du weißt was, jetzt gehst du hin und jetzt betest du mit dieser Person um Heilung. Und manchmal denken wir dann vielleicht so, hat Gott das gesagt oder bilde ich mir das ein? Im schlimmsten Fall gehst du hin und hast es dir eingebildet, aber tu es und segne die Person. Und erlebe vielleicht, du hast es dir gar nicht eingebildet, es war tatsächlich genau das, was Gott von dir wollte. Und wir werden langsam sensibler zu unterscheiden, wann redet Gott und wann redet einfach nur blubber ich in meinen Gedanken vor mich hin. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir das nicht lernen. Wunderwirkungen, Prophetie, Sprachenrede, Auslegung, das sind alles die Dinge, mit denen Gott uns ausgestattet hat, dass wir die auch nutzen, um ganz praktisch auf Leute zuzugehen und sagen, hey, ich habe was für dich, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Und derjenige wird garantiert ermutigt aus deinem Besuch herausgehen. Es gibt eine Geschichte, die mich immer wieder beeindruckt, wo Jesus auf diese praktischen Sachen Bezug nimmt, als er mit seinen Jüngern spricht, in Matthäus 25, 31 bis 40. Ich lese es vor. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, also geht es um Jesu Wiederkunft. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn, und jetzt geht's richtig los, denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und haben dich begleitet? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das sind so diese banalen Dinge, wenn man sich das so anguckt, denkt man, hey, jemanden besuchen, jemanden was zu trinken geben, jemanden, keine Ahnung, irgendwie, einfach Gutes tun, einfache gute Dinge tun, das kann ja nun wirklich, das kann ja auch ich. Das kann ja sogar ich. Das kann jeder von uns tun und auf ganz einfache, banale Weise. Und das zeigt plötzlich, wie Jesus das wertschätzt. Wie er nicht sagt, also weißt du, Thomas, ja, jemandem ein Glas Wasser geben, das kann jetzt wirklich jeder. Ja. Dafür brauche ich dich nicht. Nee, es ist genau umgekehrt. Es ist, hey Thomas, du hast dem Jürgen ein Glas Wasser gegeben, als er richtig Durst hatte. Das finde ich, das ist cool in meinen Augen. Das ist ein Liebesdienst. So hätte ich es auch gemacht. Und das ist doch cool, oder? Das ist so wertvoll. Ich komme zu noch zwei kleinen Punkten und damit dann auch zum Schluss. Das Dienen im Gemeindealltag. Das kann man sich natürlich dann fragen. Ja, was, okay, wir haben gehört, dienen kostet eigentlich alles. Dienen ist in der Unterordnung unter einen Herrn, in unserem Fall unter einem guten Herrn, der Gutes mit uns will, der gute Ziele, Pläne und Gedanken hat, der uns gebrauchen möchte, der uns wertschätzt und so weiter. Die Latte ist ja quasi schier endlos. Aber was heißt jetzt Dienen im Gemeindealltag? Was soll denn jetzt auch das genau heißen? Oder? Da haben wir jetzt auch irgendwie immer wieder Dienste. Dann gibt es die, was haben wir denn so? Da haben wir die Kinderdienste, wir haben Putzdienst, Küchendienst, der Rasen muss gemäht werden. Manchmal wollen wir Feste feiern. Das hat dann auch wieder Dienste, die das mit sich bringt. Ich nenne es jetzt halt mal Dienste, oder es muss aufgebaut werden, es muss vorbereitet werden, geplant werden. Dann gibt es vielleicht Leute, die machen Salate, das ist ja auch ein Dienst. im weitesten Sinne, oder? Und zum Schluss kann man ja auch nicht einfach verschwinden und sagen, das räumt sich alles von alleine auf, sondern das ist ja dann auch wieder fällig, dass man den ganzen Schlamassel dann auch wieder noch wegspülen und putzen und was sie was muss. Weitere, wir haben Dienstgruppen, wir haben Lobpreis, Technik, Gebet, Beamer, Gottesdienstleitung, 60 plus, Alpha, wir haben eine ganze Latte von irgendwelchen Diensten. Wie spielen denn die da rein? Aber diese Dienste, und deshalb wollte ich es erwähnen, die haben wir ja auch nur, um drei Dinge tun zu können. Und die nicht als Einzelpersonen, sondern als ganze Gemeinde. Wir wollen erzählen, wir wollen vorleben und wir wollen weitergeben. Wir wollen als Gemeinde erzählen, wer Jesus ist und wie gut er ist und was er für uns bedeutet. Wir wollen authentisch sein, indem wir das auch als ganze Gemeinde leben, indem wir einander dienen, indem wir die Gefäße schaffen, um einander dienen zu können und auch denen dienen zu können, die Gott dazu führt. Egal, ob das bei den Kindern oder bei den alten Leuten ist oder mittendrin. Wir brauchen diese Dienste, um als Gemeinde diese drei Aufgaben erfüllen zu können. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns das bewusst machen, nicht denken, ja, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Oder ich bin da nicht wichtig drin oder mich braucht es nicht. Sondern doch, wir sind ein Leib. Gott hat uns zusammengestellt als Leib und wir brauchen einander. Und wir können gar nicht funktionieren, wenn wir nicht uns alle überlegen, was ist mein Part in diesem Leib? Wo hat mich Gott hingestellt? Wo kann ich dienen? Und bei den vielen praktischen Sachen ist es nicht die Frage der Berufung, sondern eine Frage der Notwendigkeit. Oder wenn wir sagen, okay, Gott möchte mich gebrauchen, um einen Hauskreis zu leiten, dann mag das eher eine Frage der Berufung vielleicht auch sein. Sieht mich Gott als Leiter? Vielleicht, vielleicht nicht. Ist Hauskreis der richtige Rahmen? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber wenn es darum geht, aufbauen, helfen, keine Ahnung, putzen, Rasenmähen, diese banalen, einfachen Dinge, da ist es keine Frage der Berufung, da ist eine Frage, habe ich die Zeit, kann ich es machen, kann ich mich einbringen? Und deshalb manchmal klingen dann die Appelle, wenn sie im Family Meeting hier rüberkommen, oh, wir brauchen mehr Mitarbeiter hier und wir brauchen mehr Mitarbeiter dort, die klingen dann manchmal so ein bisschen bedrohlich fast schon. Das sollen sie aber gar nicht sein, sondern eigentlich sollen sie nur darauf aufmerksam machen, hey, wir haben hier Bedürfnisse. Wir brauchen Arbeiter in diesem Erntefeld, das wir als Gemeinde bearbeiten wollen, wo wir als Gemeinde den Auftrag haben zu dienen. Und da sind wir alle herausgefordert. Der Lohn des Dienstes. Ja, was soll ich dazu sagen? Gott möchte uns gebrauchen als Einzelne und Gott möchte uns vor allem gebrauchen als Gemeinde. Durch die Gemeinde wird der sichtbaren und der unsichtbaren Welt die Weisheit Gottes vor Augen geführt. Durch die Gemeinde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Gott will nicht nur dich und mich als Einzelkämpfer haben, weil er genau weiß, du und ich als Einzelkämpfer werden nicht viel bewirken. Und aus diesem Grund hat Gott dich mit deinen Kräften und deinen Begabungen und mich mit meinen Kräften und Begabungen und Schwächen zusammengestellt, damit wir einander ergänzen, um gemeinsam den Auftrag erfüllen zu können, zu dem er uns berufen hat. Nämlich das sichtbare Zeichen zu sein für die sichtbare und die unsichtbare Welt, durch die er seine Weisheit offenbaren möchte. Cool, oder? Ich finde das immer wieder mega beeindruckend, dass Gott sagt, weißt du was, Jürgen, du allein, vergiss es. Aber deshalb habe ich dich doch mit den ganzen anderen hier zusammengestellt und auch mit denen, die da hinter der Kamera sind, die dazugehören. Nein, nicht mit dir hinter der Kamera, ich meine die in der Kamera. Die dazugehören, ihr seid ein Leib, ihr seid die ich hier in Haltingen zusammengestellt habe, für Weil. Mit noch anderen Gemeinden in Weil auch, mit denen ich aktiv bin. Damit wir gemeinsam diese plus minus 30.000 Bürger erreichen können und ein Zeugnis sein können. Und hat einen Lohn versprochen. Wir finden es in Markus 9, Vers 41. Das ist im Prinzip, wo sogar ein Glas Wasser belohnt wird, haben wir vorhin gehabt. Dass wir Bruder oder Schwester geben. Oder wenn Jesus wiederkommt, wir finden es in Offenbarung 22, Vers 12, wenn Jesus wiederkommt, wird er jedes unserer Werke belohnen. Das ist so großartig, als ob er es nötig hätte. Also, ich meine, sind wir doch ehrlich, Gott hat doch schon alles getan. Gott hat uns gerettet, er hat uns ein neues Leben gegeben, er hat uns mit Gaben ausgestattet, beschenkt, er hat uns mit seinem Heiligen Geist gesegnet, den er in unsere Herzen ausgegossen hat. Wir sind dauernd mit ihm verbunden, Tag ein, Tag aus. Er lässt uns nicht aus der Hand. Niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Was gibt es mehr? Wir haben Perspektive in die Ewigkeit. Wir sind Miterben Christi. Wir haben Zugang zu allen Segnungen in der Himmelswelt. Epheser 1. Es ist doch so geil, auf Deutsch gesagt. Es ist so eigentlich unfassbar, was Gott getan hat. Und dann sagt Gott noch, weißt du was, und jetzt rocken wir zusammen diese Geschichte, ich baue mein Reich und du darfst mitarbeiten. Und am Ende werde ich dich dafür noch belohnen. Da denke ich, noch mehr belohnen. Das ist unfassbar. Gott ist ein Gott des Überflusses. Und diesen Überfluss will er schenken. Gott ist offensichtlich ein Gott, der gar nicht genug kriegen kann, wegzugeben. Das klingt schräg, aber es scheint ja wohl so zu sein. Er kann gar nicht genug davon haben, auszuteilen. Das ist, ich weiß nicht, sein höchstes Glück, ich habe keine Ahnung. Aber es ist einer seiner großen Wesenszüge. Und wir können einfach nur dankbar und staunend dastehen und sagen, wow, da will ich dabei sein. Und aus Dankbarkeit reagieren und aus Dankbarkeit ihm dienen. Und aus Dankbarkeit sagen, Gott, ich gehöre dir. Gott, natürlich, ich bin vielleicht nur ich, aber das hast du ja vorher gewusst. Und du veränderst mich Stück für Stück. Und das ist auch gut so. Aber ich will mit dir gehen und ich will mich gebrauchen lassen. Ich will dir dienen mit all denen, die du mir zur Linken und zur Rechten hingestellt hast, damit wir dir gemeinsam dienen. Genau, und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, dass uns das immer mehr und immer wieder neu vor Augen kommt, dass wir einen Auftrag haben, ihm allein zu dienen. Dass es uns alles kostet, aber wir mit ihm auch alles gewinnen. Dass es zwar vielleicht den Eindruck hat, als ob wir, natürlich geben wir alles Eigene auf und stellen alles Eigene zurück. Aber dafür gewinnen wir alles, was von Gott kommt. Und das ist so viel größer, so viel gigantischer, so viel erfüllender, so viel befriedigender. Warum ist es befriedigender? Vielleicht noch diesen einen Satz. Warum ist es befriedigender als alles, was ich selber tun könnte? Das hat einen einzigen Hintergrund, nämlich die Tatsache, dass Gott mich geschaffen hat und weiß, wofür er mich und wozu er mich geschaffen hat. Und wenn ich mich anfange, in dem zu bewegen, wozu mich Gott geschaffen hat, dann erfülle ich plötzlich das, wofür ich da bin. Was gibt es Befriedigendes als das? Aber solange ich das nicht tue, erfülle ich nicht das, wofür ich eigentlich da bin. Das heißt, ich lebe eigentlich die ganze Zeit an mir selbst vorbei. Das muss unbefriedigend sein. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr das uns vor Augen bekommen, wie großartig Gott ist, wie gut er uns herausfordert, ihm wirklich mit ganzem Herzen zu dienen als dem guten Vater, der er ist, im Bewusstsein, dass wir ihm völlig verantwortlich sind und dass wir ihm aber auch alles ausliefern dürfen, dass wir ihm in allem vertrauen dürfen, dass wir mit ihm alles aber auch gewinnen werden und dass wir uns dann noch auf dieses Wagnis einlassen, bedingungslos ihm nachzufolgen. Amen.